Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute Dr. Reinwald da und er spricht heute mit uns über diese große oder kleine Lüge zum Thema salzarme Ernährung. Und ob wir da nicht einer Lüge aufgesessen sind, erfahren wir heute. Bleiben Sie dran. Hallo, lieber Heinz. Schön, dass du zugeschaltet bist und dir die Zeit heute genommen hast.
Ja, hallo Corinna, ich habe mich auch schon sehr gefreut auf diesen Sendetermin.
Ja.
Und geht ja wieder um ein tolles Thema.
Ja, vor allen Dingen, ich interessiere mich heute sehr über deine Erkenntnisse zum Thema salzarme Ernährung. Habe ja selber jahrelang Vorträge gehalten, auch zum Thema Ernährung. Und habe da schon immer auch mit einigen Mythen aufgeräumt, immer schön Gegenwind bekommen. Da kriegt man ja immer die ein oder andere Keule übergezogen. Und umso mehr freue ich mich heute über deinen Interviewtag, dass wir wirklich mal da Licht ins Dunkle bringen und ich von dir höre, was es mit dieser Salzlüge denn so auf sich hat, wenn es denn eine wäre mit der salzarmen Ernährung.
Ja, gut, also das ist jetzt eine Behauptung, die ich aufstelle, aber ich werde sie auch versuchen, entsprechend zu untermauern. Wir haben ja, wenn wir Natrium oder Natriumchlorid ansehen, Kochsalz, haben wir ja ähnlich wie Kalium, Calcium, Magnesium haben wir es ja mit Mengenmineralien zu tun, die für zahlreiche Stoffwechselprozesse in unserem Körper ganz wichtige Aufgaben erfüllen. Also das, was man in der Medizin die Elektrolyte nennt. Natrium selbst oder im Kochsalz ist 40% Anteil. Chlorid ist etwa 60% Anteil. Das ist nicht ganz richtig, weil ja noch Spurenelemente und andere kleinere Mineralien dazukommen. Das ist natürlich nicht beim Rieselsalz mit Aluminium der Fall. Nicht? Dort hat man ein praktisch synthetisches Produkt entwickelt, dem die ganzen anderen Spurenelemente, und das sind ja über 70 im normalen Salz, fehlen. Das schmecken wir auch, wenn wir so ein Salz, zum Beispiel ein Himalaya oder Steinsalz oder Meersalz, mit der Zunge berühren, dann ist es viel milder im Ausdruck, als wenn wir ein solches aluminiumhaltiges Rieselsalz, das ist richtig scharf, das ist unangenehm. Also insofern muss man da eben beim Salz noch diese Dinge berücksichtigen, wenn man das ganzheitlich sieht. Man sieht es auch an der Rötung etwa vom Himalaya-Salz, dass da Eisenionen noch drin sind. Also wichtige Zusatzstoffe, die nicht nur den Geschmack, sondern auch den Nährwert dieser Salze natürlich erhöhen. Unser Körper enthält circa 150 bis 300 Gramm Kochsalz. Und wir verlieren täglich 5 bis 20 Gramm, je nach Aktivität. Und die prozentuale Zusammensetzung unseres Blutes entspricht dem Meerwasser, das zu 90% aus Natriumchlorid besteht. Im Meerwasser ist lediglich die Konzentration von Salz 4 bis 5 Mal höher als in unserem Körper. Also wir sind im Grunde Landsäuger, die aus dem Wasser gekrochen sind. Und unser Körper ist wie ein riesiger Sack, der lauter Billionen von kleinen Säckchen mit Meerwasser auf dem Land herumschleppt, wenn man das so will. Also daran kann man schon erkennen, wie wichtig die Aufrechterhaltung dieses Salz- und Wasserhaushalts in unserem Körper ist. Und wir wissen heute, dass bei normaler Nierenfunktion Menschen mit normalem Blutdruck und normaler Nierenfunktion bis zu 10-mal so viel Salz ausscheiden können, wie sie zu sich führen. Jetzt aufgepasst. Die Filtrationsleistung gesunder Nieren ist in der Lage, 1,4 bis 1,6 Kilogramm Salz täglich zu filtern. Das heißt mehr als ein Pfund Natrium. Und jetzt kann vielleicht der eine oder andere nachvollziehen, warum Natrium so entscheidend für die Erhaltung der optimalen Blutmenge, also das Blutvolumen, für die Erhaltung der optimalen Herzleistung, der Verdauungsleistung. Salzsäure ist ja HCl, also das Chlorid ist da ein wichtiger Bestandteil. Warum es so wichtig ist für die Kommunikation zwischen den Zellen, für die Reizleitung, Weiterleitung unseres zentralen Nervensystems. für unsere Gehirnleistung. Ja, und ganz wichtig, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, für die Fortpflanzung und Sexualität, für unsere Libido, für unsere Lust auf Sex. Und jetzt können wir uns auch vorstellen, warum die Göttin der Liebe Aphrodite, die Schaumgeborene, die Salzgeborene, die im Meer Schaumgeborene ist. In der Antike wusste man das offensichtlich. Mhm. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, bei all der Bedeutung dieses Stoffes, dieses Nährstoffes für uns aus dem Meer gekrochene Landsäuger, empfiehlt uns das Pharmakartell über die Lautsprecher ihrer orthodoxen Schulmedizin, der Rockefeller Medicine Man, eine salzarme Diät, um einen angeblich hohen Blutdruck zu senken. Meine Güte, das ist Körperverletzung, wenn man sich anschaut, was die so empfehlen. 2300 Milligramm Höchstmenge, eher noch 1500 Milligramm Natrium. Das ist nun wirklich Körperverletzung und in hohem Maße gesundheitsschädlich aus meiner Sicht. Und ich werde das auch im Weiteren versuchen zu belegen.
Dürfen wir noch mal ganz kurz von dir differenziert das Thema Salz, was die Wertigkeit angeht, beleuchten? Weil wenn ich jetzt natürlich von eine Reduktion des Salzes höre als Empfehlung, dann bin ich natürlich schon auch dafür, dass man fluoridiertes Salz mit Ferrocyanid oder Aluminium durchaus reduziert. Aber du sprichst ja hier von einem anderen Salz, dass der Zuschauer auch wirklich nochmal deine differenzierte Betrachtung dazu hört.
Ich spreche natürlich nicht von dem lebensmittelindustriell vergifteten Salz.
Das dürfen wir nämlich meiden.
Das ist nicht außer Frage. Also über diese Dinge brauchen wir gar nicht diskutieren. Die Schädlichkeit von Aluminium zur Rieselfähigkeit von Salz, die Schädlichkeit von Fluor in Salz, darüber brauchen wir gar nicht diskutieren. Mir geht es jetzt hier in erster Linie um die Bedeutung der optimalen Salzzufuhr zur Aufrechterhaltung der wichtigsten Körperfunktionen, die ich gerade hier aufgezählt habe. Und ich bin so weit, dass ich sage, die Salzlüge gehört inzwischen zu den großen Ernährungslügen, über die wir schon in den letzten Sendungen von mir gesprochen haben. Mhm. Und das ist gar nicht lustig. Da meine ich die Fettlüge, damit meine ich die Zuckerlüge, also die Verherrlichung von Zucker und die Verdammung von Fett, die Cholesterinlüge. Ja? Und ich meine das auch, die Salzlüge als Teil der Agenda des Systems zu betrachten ist, die Menschen systematisch zu verkranken. Und nicht umsonst ist die Fettlüge aus dem militärisch-medizinischen Komplex über Ansel Keys in Minnesota entstanden und die Salzlüge aus dem militärmedizinischen Komplex des Forschungslabors in Brookhaven bei New York, ebenfalls durch einen Militärarzt, und zwar den guten Dr. Louis Dahl. Das ist wenigen Leuten bekannt. Und das große Teil, das Gros der Ärzte, die Institutionen, Behörden, Deutsche Gesellschaft für Ernährungsforschung, die AHA, American Heart Association, alle blasen sie in das gleiche Horn, und das alleine muss uns vorsichtig werden lassen.
Ja.
Zum Thema Cholesterinlüge, zum Thema Fettlüge, zum Thema Zuckerlüge möchte ich vielleicht hier einen Hinweis zur Arte Mediathek geben, der große Bluff, Cholesterin, der große Bluff und die Zuckerlüge einfach eingeben. Ganz fantastisch. Ich habe mit diesen beiden Sendungen schon viele, viele Patienten vor den schlechten und schädlichen Empfehlungen ihrer Ärzte retten können. Stichwort Statine, Stichwort Diabetesempfehlungen. Das erste Mal, als ich aufmerksam geworden bin auf dieses Thema als großen Betrug, das war mit dem Artikel 1998 von Gary Taubes. Gary Taubes ist Wissenschaftsjournalist. Ich habe ihn schon öfter erwähnt in meinen früheren Sendungen. Ich schätze ihn außerordentlich. Und er hat damals einen Artikel lanciert, einen sehr scharf geschriebenen Artikel. The Political, in Klammern, Science of Salt. Also die politische Wissenschaft von Salz. Und er hat über die unterdrückten Salzstudien geschrieben, die beweisen, dass das, was offiziell behauptet wird, Unsinn ist. Er konnte damals den biochemischen und ernährungsphysiologischen Hintergrund noch nicht aufzeigen und hat entsprechend einen Shitstorm erster Güte von Seiten der orthodoxen Mediziner geerntet. Mhm. Aber er sollte Recht behalten, ebenso wie er in der Zuckerlüge und in der Fettlüge 10 Jahre später Recht behalten sollte.
Super. Du wolltest uns jetzt noch einen wirklichen Einblick in den Körper, in die Abläufe geben, damit wir uns wirklich auch mal ein Bild machen können, für was der Salz
konsumiert. Vielleicht noch ein bisschen Historisches. Wir wissen heute, dass die Römer 25 Gramm Salz täglich zu sich genommen haben. Mhm. Das heißt 10.000 Milligramm Natrium. Jetzt vergleichen wir mal die Empfehlungen 2.300 bis 1.500 Milligramm. Nicht? Mhm. Das ist das Fünffache. Ja? Oder Europäer im Durchschnitt im Mittelalter 40 Gramm Salz. Mitte des 19. Jahrhunderts aufgrund der Pökeleien und aufgrund der Salzeinlage, weil es noch keine anderen Konservierungsstoffe gab, bis zu 70, die Schweden bis zu 100 Gramm täglich Salz, ohne große gesundheitliche Schäden davon zu ziehen. Ne? Aber die gesundheitlichen Schäden von salzarmen Diäten bedeuten einen absoluten Stress, eine absolute Notsituation für den Körper, die zur Azotämie führen, das heißt zur Anreicherung von stickstoffhaltigen Substanzen im Blut, zu Nierenversagen, Energiemangel, Appetitlosigkeit, Verlust auf Libido. Ganz klar, hier kommt wieder Aphrodite ins Spiel. Geringere Harnbildung, Bauchkrämpfe, Muskelzuckungen, das sind alles Schäden, die aus salzarmen Diäten herrühren. Und das ist bekannt in der medizinischen Literatur, wird aber nicht veröffentlicht oder nicht breiter veröffentlicht. Mhm. Nicht? Die Medien reden uns Unsinn ein und man muss nur mal ins Internet gehen, was da immer kommt. Salzarm, 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 salzarm. Also das Mantra selbst zeigt schon, da kann doch was nicht stimmen. Nicht? Wie fettarm, fettarm, fettarm. Also wir haben ganz klar, Salzkonsum hat eine negative Feedbackschleife. Das heißt, es gibt ein Stop-Loss-System beim Salzkonsum. Ähnlich wie beim Protein und Fett. Ich bin dann einfach satt.
Ja.
Mhm. Beim Zucker ist das nicht. Beim Zucker gibt es eine positive Feedbackschleife. Das ist ein Anknopf ohne Ausknopf. Das dreht sich immer wieder durch die Hypoglykämie und die Hyperglykämie. Die Hyperinsulinämie, das heißt auch bei Nicht-Diabetes ein zu hoher Insulinspiegel, bedeutet einen massiven Eingriff in das endokrine System und damit in den Proteinstoffwechsel und in den Salzhaushalt. Das ist der eigentliche Schuldige, Zucker. Mhm. Ich zeige das vielleicht mal.
Sehr gerne.
Im Bereich ein paar.
Weil es gibt ja auch Charts, Sohlekuren und so. Also dieses alte Wissen könnte man ja schon wieder aufgreifen.
Ja, genau. Ich gebe mal hier meinen Bildschirm frei und zeige ein paar. Kann man das sehen?
Ja, super.
Ja, wir haben hier ein Schaubild, das den Regelkreis Hypothalamus, Hypophysen, Nieren, Nebennierenachse zeigt. Also das, was man in der Medizin kennt als Renin, Angiotensin, Aldosteronsystem. Ja? Und wir haben hier bei zu wenig Salzkonsum oder bei zu wenig Proteinkonsum eine negative Energiebilanz. Und der Körper versucht einen homöostatischen Ausgleich. Das heißt, er versucht gegenzuregulieren. Er sieht das als Stress, als Notsituation. Also Proteinmangel auf der einen Seite, zu hoher Zuckerkonsum auf der anderen Seite, zu hoher Insulinspiegel, zu geringe Protein-anabole Prozesse, zu geringe Salz, das gehört ja in einen Topf. Was macht er? Er versucht gegenzusteuern, indem er aufgrund des Volumenverlustes, Blutvolumenverlustes, Renin ausschüttet. Renin erhöht den Blutdruck, indem er Aldosteron ausschüttet, das praktisch ein Antidiuretikum ist. Und das wiederum führt zur verstärkten Natriumretention, also Zurückhaltung der Salzausscheidung über die Nieren. Und das Ganze bedeutet dann ein niedrigeres Energiegleichgewicht. Das ist dann Energiemangel, das ist dann, was ich vorhin gesagt habe mit Azotämie, das erhöhte Stickstoff- und harnpflichtige Anteile im Blut auftreten können. Jetzt schauen wir mal an, wie das weitergeht mit einer negativen Stickstoffbilanz. Das wäre jetzt hier in dem Fall zu geringe Proteinaufnahme. Wir haben einen Verlust an Magermasse, wir haben einen Verlust an Körpergewicht und all dies versucht der Körper gegenzusteuern, diese Notsituation, indem er Salz zurückhält und dann natürlich entsprechend den Blutdruck zum Steigen bringt. Mhm. Wenn wir dann aber in eine positive Stickstoffbilanz geraten, mit einer normalen Salzaufnahme, mit einer normalen Proteinaufnahme, mit einer geringeren Kohlenhydrataufnahme, dann ist unabhängig von der Kalorienmenge eine Erhöhung der Magermasse zur Folge. Und jetzt kommt der eigentliche Knackpunkt, durch den erhöhten Proteinanteil, durch die verbesserte Salzzufuhr erhöht sich der kolloidosmotische Druck des Blutes. Wasser und Natrium gelangen wieder vermehrt in den Blutstrom und können normal über die Nierenausscheidung ausgeschieden werden. Und das ist auch der Grund, weshalb wir mit unserer Diät innerhalb kürzester Zeit eine Normalisierung des Blutdrucks feststellen können, nur über diätetische Maßnahmen, nicht durch Salzreduktion, nicht durch kalorienarme Diäten, sondern durch eine ketogene Ernährung, die Reduktion von Kohlenhydraten und Zucker. Und ich möchte vielleicht noch, ich weiß nicht, wie lange wir noch Zeit haben, aber ja, ich möchte noch vielleicht noch auf die wichtigen Bücher aufmerksam machen im Hintergrund, denn inzwischen ist das großartige Werk von Dr. Nicolantino Tonio, der Salzirrtum, warum Salz so wichtig ist und eine salzarme Ernährung krank macht, auch in Deutsch erschienen. Ein hervorragendes Buch, gut zu lesen, das ich nur empfehlen kann. Mhm. Für denjenigen, der über Nicolantonio hinausgeht, wobei Nicolantonio durchaus auch für Mediziner relevant ist, er ist selbst Mediziner. Das heißt also, das Buch ist zwar einfach verständlich geschrieben, wie das amerikanische Schriftsteller sehr gut können, aber es ist auch gut für den Fachmann geeignet. Derjenige, der dann noch tiefer in die Sache einsteigen möchte, den empfehle ich das Buch von Derek Denton, The Hunger for Salt, an Anthropological, Physiological and Medical Analysis. Das sind über 500 Seiten geballte Wissenschaft. Und ich denke, am Schluss dürfte keine Frage mehr offen sein. Und das Thema salzarme Ernährung dürfte ein für alle Mal in den Mülleimer der Fake-Medizingeschichte geworfen werden. So.
Hast du mir noch Infos zum Thema Wasserhaushalt? Gerade Wassereinlagerung, könnte ich mir vorstellen, werden auch beeinflusst?
Ja, ja. Das ist genau diese Systematik, die ich gerade in den
dass dann wirklich eben das gebundene Salz
genau dieser, genau,
aus der Zelle.
Es kommt dann über den kolloidosmotischen Druck, der ausgeglichen wird, wenn ich genügend Aminosäuren im Blut habe und die richtige Salzmenge. Dadurch kommt es zu einer entsprechenden Verschiebung der Wassereinlagerung aus dem Zellzwischengewebe zurück in den Blutstrom, zurück zur Ausscheidung über die Nieren. Nicht? Und die vormalig durch eine Hyperinsulinämie verursachte, verstärkte Natriumretention über die Nieren ist ja der pathologische Fall. Der wird aber in der Schulmedizin als der Normalfall angesehen, weil sie alle im Paradigma einer verfehlten Kohlenhydraternährung denken. Wenn ich aus diesem falschen Paradigma rausgehe und gehe hinein in die kohlenhydratarme Ernährung, die eigentlich unsere ursprüngliche genetische Blaupause ist, dann normalisieren sich diese Vorgänge, dann normalisiert sich Wasserhaushalt, weil der Körper auch keine Notsituation mehr erkennt. Weder eine Notsituation im Hinblick auf Salz, noch eine Notsituation im Hinblick auf Protein. Mhm. Und dadurch reguliert er selbst wieder seinen Wasserhaushalt. Und das merken wir auch. Die Leute gehen die ersten 3-4 Tage 6 bis 8 Mal am Tag pinkeln. Und haben natürlich dann auch entsprechend Durst. Und das muss man jetzt auch dazu sagen. Bitte, wenn Sie eine ketogene Diät machen, wenn Sie eine ketogene Ernährungsweise fahren, dann müssen Sie sogar mehr Salz konsumieren, weil Sie wieder natürlich Salz ausscheiden, weil die Nieren die Filtration von Salz nicht mehr verhindern, um es zurückzuhalten. Nicht? Ich rede jetzt gar nicht über die irrsinnigen Medikamente,
ja,
die dazu kommen, die Antidiuretika und so weiter. Also das Buch Der Salzirrtum von Dr. Nicolantonio hat auch den Vorteil, dass es sehr viele Patientenfälle.
Super, Praxisbeispiele.
Wo er praktisch die Erfahrung gemacht hat, dass nur mit der Veränderung der Salzernährung schon sehr viel gewonnen ist.
Wenn die Zuschauer
also
war jetzt nur die Frage, wenn die Zuschauer jetzt sich wirklich nochmal tiefer mit dem Thema befassen möchten, ja, wenn sie wirklich sagen, sie sind da so ein bisschen mit diesem falschen Narrativ voll besudelt worden, sage ich jetzt mal provokativ.
So kann man das nennen, ja.
Welche Möglichkeiten gibt es denn da jetzt?
Naja, die eine Möglichkeit ist wirklich, dass man sich dieses Buch besorgt. Es ist nicht sehr dick und es ist sehr, sehr hilfreich, auch für Laien. Und das andere ist, wer das möchte, der kann noch auf meine Homepage drreinwald.science sich kundig machen oder drreinwald.com, je nachdem. Das eine ist der Shop, wo auch sehr viel Ernährungsinformation ist. Aber dann habe ich noch eine eigene Science-Page, eine wissenschaftliche Seite, wo die Leute dann auch mit mir direkt kommunizieren können, wenn sie den wollen. Aber auch geht natürlich auch über mein Unternehmen. Die Mitarbeiter leiten das immer weiter an mich.
Super. Ja, dann kann ich mich nur bedanken, lieber Heinz. Gibt es noch irgendwas Wichtiges, was ich vergessen habe zu fragen? Oder haben wir soweit alles von deiner Seite aus abgedeckt?
Von meiner Seite denke ich, das ist wichtig. Ich werde jetzt einen Shitstorm als Rückmeldung bekommen und ich freue mich schon drauf, denn das macht mich noch kämpferischer. Denn dieses Unwissen aus den Köpfen der Mediziner auszutreiben, die über diese Gehirnwäsche der Rockefeller-Institutionen jahrzehntelang für dumm verkauft wurden. Das muss ein Ende haben. Das muss ein Ende haben.
Ja, na dann bedanke ich mich auf jeden Fall für deine Arbeit und freue mich, wenn wir uns bald mal wieder hören und sehen. Danke, lieber Heinz.
Ja, tschüss.
Tschüss. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, Sie konnten wieder einiges mitnehmen. Es gibt doch nichts Schöneres, dass wir die Möglichkeit haben, über unseren Sender so viele verschiedene Meinungen anzuhören, sodass wir uns wirklich ein eigenes Bild machen können. Falls Sie noch weitere interessante Interviews sehen möchten, gehen Sie gerne auf unsere Webseite www.qs24.tv. Da werden Sie sicherlich fündig. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Zeit und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.